Hello, welcome back bei Chicks on Politics. Chicks on Politics and Mansplainer on Politics. Ich wette, es rasten gerade einfach viele Zuhörer da draußen aus, hängen sich, das ist voll männerverachtend. Aber können wir jetzt nichts machen dagegen, weil das ist jetzt ein Thema. Wir haben andere Sachen jetzt auf der Agenda. Wir können jetzt nicht noch darauf eingehen, warum das nicht bedeutet, dass wir Männer hassen. Das können wir jetzt nicht erklären an der Stelle.
Ja, ich könnte jetzt anfangen, was das überhaupt heißt und wie wir überhaupt auf die Idee, wie du auf die Idee gekommen bist, an Casual Mansplainer.
Tatsächlich weißt du noch, wer die Idee hatte. Ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen, aber ein Freund von uns hatte die Idee, das so zu nennen. It was a man's idea.
Aha, siehst du, am Ende wissen sie eigentlich besser. Das müssen wir einfach akzeptieren.
Es ist halt ein Gag, ja, es ist einfach fucking Satire. Und ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn so eine Abwehrreaktion auf eine satirische Ausarbeitung von Geschlechterunterschieden, wenn das so negativ aufgefasst wird. Denn also Satire hat ja eigentlich den Sinn, nicht nach unten zu treten. Deshalb finde ich auch so Satire aller, ja, geil, hier ist Serdar Somuncu, ich sag irgendwie die ganze Zeit, oh, ich kann das F-Wort nicht sagen, aber ihr wisst schon, das, was sich auf mit F anfängt und auf, ich weiß nicht, auf was es sich reimt, but we all know the word. warum das Wort einfach scheiße ist und warum es auch überhaupt nicht empowernd für Frauen ist, wenn Serdar Somuncu, der ja keine Frau ist und auch nicht als solche gelesen wird, denkt, er müsste dieses Wort ganz oft benutzen, genauso wie das N-Wort ganz oft benutzen, um es ad absurdum zu führen. Das ist einfach keine Satire, weil das richtet sich gegen Menschen, die eh schon ungeile Sachen erleben aufgrund von strukturellen Ungleichheiten. Und indem ich mir jetzt diese Kategorie ausgibt, beziehungsweise eigentlich in Teamwork mit unserem gemeinsamen Kumpel, soll es eigentlich eher so dieses, das soll das halt einfach so ein bisschen ad absurdum führen. Das ist genauso wie, kennst du Little Feminist Blog? Die muss ich jetzt hier mal Shoutouts geben, weil die hat einen sehr tollen Instagram-Account und halt auch Blog, wo sie über feministische Themen schreibt. Und in ihrem Instagram-Account hat sie eine Zeit lang immer so, ich muss vielleicht mal kurz reinschauen, um dem jetzt gerecht zu werden, hat sie eine Zeit lang immer so Sprüche, die sich Frauen sonst eigentlich immer anhören müssen, gepostet und dann halt aber das Wort Männer einfach eingesetzt. Und natürlich nicht, um zu sagen, jetzt müssen wir alle voll scheiße zu Männern sein, sondern nur, um so ein Gedankenexperiment zu machen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Was macht das mit mir, wenn ich sowas lesen würde? Oder wenn sowas vielleicht meine tägliche Realität wäre? Und allein, indem sowas gepostet wird, kannst du da natürlich gar nicht rankommen. Also das ist ja, es bleibt immer nur noch ein Gedankenexperiment. Du wirst nicht in einer Person, die sowas, die beispielsweise sexualisierte Gewalt oder auch einfach dumme Sprüche auf der Straße oder was ist schlechte Erfahrungen in Gehaltsgesprächen, weil du wirst als emotional abgetan. Solche Dinge, du wirst nicht eine Sensibilisierung erreichen, indem du solche Sprüche postest. Manche Männer werden sie sich dadurch warum bin ich denn jetzt so angegriffen? Aber wenn man halt ein bisschen offen ist für so eine Satire, dann wirst du dich halt auf das Gedankenexperiment zumindest einlassen und denken, ist ja gar nicht mal so angenehm, muss wohl ganz schön scheiße sein, wenn das die Lebensrealität wäre, in denen wirklich viele Frauen leben. Und ich will jetzt, um das irgendwie ein bisschen zu erklären, das schneide ich gleich raus. Hier zum Beispiel, tell strange men to smile. Dann so in Anführungsstrichen, why so serious, honey? Tell strange men they shouldn't wear shorts and tight shirts. Women just get it wrong. Tell strange men they've got a fine ass. Could be a bit more firm, though. Und ne, das ist halt, soll natürlich nicht heißen, dass man tatsächlich jetzt anfangen soll, Männer zu sexualisieren und den Spieß einfach so umdrehen soll. Das ist einfach nur ein satirisches Gedankenexperiment. Es fühlt sich gar nicht so geil an, wenn Leute zu sowas aufrufen oder wenn Leute sowas praktizieren. So, und insofern ist halt diese Mansplainer-Kategorie, um da wieder hin zurückzukommen, Nicht tatsächlich so gemeint, dass alle Männer nur Unsinn erzählen und es nicht wichtig ist, was sie zu sagen haben, denn wie ihr wahrscheinlich eben schon mitbekommen habt, waren wir sehr interessiert daran, was Philipp zu sagen hat. Einfach dieser Name der Kategorie soll einfach so ein bisschen scherzhaft, soll dieses Fan, weißt, dass man das halt nicht so ernst nimmt, dass man auch Feminismus nicht immer als so ein Movement gegen Männer versteht, sondern dass man es auch einfach ein bisschen lockerer sieht und so, hey, wir kommen irgendwie in einen Austausch miteinander, wir sind auch irgendwie in der Lage, über Themen der Geschlechtergerechtigkeit uns ein bisschen spielerischer auszutauschen. Wir sind nicht immer direkt beleidigt, wenn jemand mal anspricht, da hast du es jetzt vielleicht gerade ein bisschen einfacher, weil die Stereotype da vielleicht gegenüber Männern in favor sind. Und weil gerade die Stereotype, die gegenüber Frauen zum bestimmten Thema transportiert werden, da jetzt nicht denen in die Karten spielen.
Man hat so, immer diese nicht alle Argumente.
Das könnte not man, all men. Ja, oh Gott, da habe ich auch bei Instagram
Posts. Nicht alle Argumente nennen, weil die existieren bei jedem Thema. Auch wenn es um Rassismus geht, wenn es um Feminismus geht und allgemein. Klar, man kann nicht verallgemeinern, aber worauf man hindeuten möchte, ist auf eine strukturelle Problematik, und es geht nicht um Männern, es geht um das Patriarchat am Ende. Und nicht nur, sondern auch, wie sich verschiedene Ungleichheitsstrukturen zusammenfügen, um bestimmte Lebensrealitäten einfach kacke zu machen. So.
Genau, und diese Strukturen bedeuten ja nicht, dass man behauptet, dass jeder einzelne Mann ganz oben in der Nahrungskette steht. Es gibt ja neben Sexismus auch noch andere Diskriminierungsformen.
Genau.
Und im Endeffekt, wenn du es so siehst, wir haben eben von Elon Musk gesprochen, gegenüber diesem Typen stinken wir alle ziemlich scheiße ab, weil da einfach alle möglichen, also da hat halt auch Kapitalismus ganz viel damit zu tun, denn wenn es den nicht in seiner entfesselnden Form, wie er gerade herrscht, gäbe, dann würden sich auch andere Diskriminierungsformen weniger zeigen, weil am Ende, wie es sich halt äußert, ist, dass bestimmte Gruppen weniger Geld haben, weniger Zugang zu Bildung und das, ne, also da ist halt Elon Musk halt so ein ganz gutes Beispiel für halt einen heterosexuellen weißen Cis-Mann, der halt auch noch sehr viel Geld hat. Und es gibt viele heterosexuelle weiße Cis-Männer, die trotzdem vielleicht von Diskriminierung betroffen sein können, aber nicht aufgrund ihres Geschlechts, nicht aufgrund ihrer Hausfarbe. Was für eine Farbe hat dein Haus? Nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, aber vielleicht aufgrund ihres sozialen Status.
Und da, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Diskriminierung und Rassismus. Nee.
Ja, ja.
Und das ist dann auch wichtig. Und das, ich finde es lustig, so eine Figur auch mental zu entwickeln, was ein Casual Mansplainer ist, weil genau, jetzt Klammer auf, Klammer zu, jetzt erklären wir den Witz und dann ist der Witz nicht mehr so lustig, ne? Weil wenn man Witze erklären muss, dann sind die nicht mehr so lustig. Aber,
wir sind ja Deutschlands erster satirischer Bildungspodcast.
Da brauchen wir diese Musik von der Tagesschau.
Okay.
Auf jeden Fall, genau, also so eine Figur ist interessant, weil wir alle eine solche Figur kennen. Und gerade als Frau ist es genau so, dass man immer mehr investieren muss im Sinne von Energie, von Vorbereitung, um dann an bestimmten Standards zu kommen, was überhaupt Professionalität bedeutet, wie man ernst genommen wird in bestimmten Kreisen, die Männer dominiert sind und so weiter und so fort. Und ja, der Casual Mansplainer, das muss man auch sagen, das ist natürlich in der Regel ein wichtiger Mann, aber das ist nicht nur so, sondern das sind kulturelle Ausdrucksformen von diesen ganzen strukturellen Faktoren, die du gerade sehr gut beschrieben hast. Und das ist auch manchmal natürlich nicht so dramatisch. Das passiert auch mit engen Freunden und so weiter und so fort.
Das finde ich super wichtig, das zu betonen mit dieser Dramatik. Es ist manchmal sind es halt einfach so Kleinigkeiten und da sollte irgendwie, das würde ich mir halt wünschen, ein Rahmen da sein, dass man da auch mal so drauf hinweisen kann, ohne dass dann die andere Person direkt sich super in die Ecke gedrängt gefühlt wird und im Endeffekt geht es dann doch nur noch um die Person und warum die sich jetzt angegriffen wird, aber das strukturelle Problem dahinter wird komplett beiseite geschoben, weil man sich nur noch darum kümmern muss, dass sich jetzt die befreundete Person, die Person in der Familie, die man mhm. vielleicht mag, nicht angegriffen fühlt. Das ist einem ja wichtig. Man will ja nicht, dass sich eine andere Person angegriffen fühlt. Und dann
oder doch, manchmal will man das. Ich meine, angegriffen.
Wenn man die Person halt mag, will man es ja, ja wahrscheinlich ja. emotional gesehen erstmal nicht. Mhm, und dann, so verschiebt sich halt der Diskurs manchmal dann ja. wieder in so eine, ja.
Was ich sagen wollte, ist klar, ich verstehe, was du meinst. Und das ist klar, auf der Individualebene genau. wollen wir an sich, gerade mit Menschen, die wir lieben oder enge Freunde oder wie auch immer, wollen wir einfach, Stichwort Harmonie. Wir wollen nicht, dass die Beziehung sich verschlechtert aufgrund dann unterschiedlicher, ja, das sind nicht nur Meinungsverschiedenheit, aber auf jeden Fall, man will einfach nichts verderben sozusagen. Aber wenn man das auf kollektiver Ebene sieht, deswegen meinte ich, ja, vielleicht will man doch genau bestimmte...
Vielleicht will man mal so eine Reibung angreifen. Erzeugen, genau. um zu einer Lösung zu finden und um halt auch loszutreten, dass wer sind denn die ganzen Menschen, die diese sexualisierte Gewalt ausüben? Was bedeutet sexualisierte Gewalt? Was bedeutet überhaupt generell Gewalt gegen Frauen? Es kann ja nicht sein, dass nie irgendjemand, den man kennt, darin involviert ist. Ne, und vielleicht auch nicht unbedingt direkt involviert, aber vielleicht halt auch einfach Bystander, also Personen, die halt Dinge beobachten und die dann nicht sagen, ach komm, der eine, der dir jetzt auf den Arsch geschlagen hat, ja mein Gott, dann haust du halt zurück. So.
Mm, genau, das ist auch das Ding. Und deswegen meinte ich so, vielleicht ist es manchmal schon das Ziel, und das ist es auf jeden Fall von der feministischen Bewegung und so weiter und so fort.
Aber vielleicht nicht immer individuell halt.
Genau, also Dinge auch zu zeigen, ne, zu kristallisieren und
rauszukristallisieren.
Diese, weil diese Spannung ist da. Man erzeugt die nicht. Diese Reibung ist da. Nur man
bricht sie halt an.
Genau.
Ja, das ist ganz wichtig, was du eigentlich gerade gesagt hast, dass es eben nicht eine Reibung ist, die Feministinnen erzeugen künstlich, sondern man spricht ja nur was an, was existent ist.
Und dann deswegen ist es so interessant, dann zu schauen, wie die Reaktionen sind, weil das ist immer so ein, das ist immer ein Zwischenspiel zwischen Bedrohung und Reaktion und was überhaupt als Bedrohung gesehen wird. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du angefangen hast, also mit dem du angefangen hast, und zwar vielleicht wird sich jemand sozusagen angegriffen fühlen oder da wird vielleicht so ein Kommentar entstehen von wegen, ach komm, das sind ja nicht alle Männer, was ist das mit diesem Casual Mansplainer, weil ja nicht alle so sind und so weiter und so
was
fort.
Was übrigens super interessant ist, weil wir haben ja jetzt das auch gerade gar nicht gesagt. Das finde ich super spannend, weil ich höre ganz oft dieses, ja, aber es sind ja gar nicht alle Männer so. Und das ist dann meistens in Kontexten, wo man auch gar nicht behauptet hat, dass alle so sind. Also manchmal frage ich mich, woher kommt denn immer diese Abwehrreaktion? Ich habe ja gerade gar nicht konkret gesagt, dass alle Männer so sind. Mhm. Ich habe ein strukturelles Problem. Also ich war gerade auf ein Problem auf einer Aggregatebene. Also ich habe gerade aggregierte Daten einfach beschrieben und du nimmst es gerade persönlich.
Genau, und deswegen finde ich, dass dieses Paar, so Bedrohung und Reaktion, gerade vieles erklärt. Mhm. Da könnten wir wieder in 100 Themen einsteigen.
Ich glaube, da müssen wir einen eigenen Podcast dazu machen, fast sogar.
Sehr gerne und sogar mit dem Titel.
Aggregierte
Daten.
Das Wort aggregiert gefällt mir einfach so gut.
Ja, und wir wollten
Chemie war schon immer mein Thema. Chemie war schon immer mein Thema. Ich finde übrigens, ich habe schon wieder 1000 Gedanken. Ich muss gerade an Diffusion denken und an Teilchen, die sich verteilen. Und wenn ja das eine Teilchen da ungleich verteilt ist, ist ja klar, dass es dann dahin diffundiert.
Und woanders.
It's just chemics. Chemistry. Ja.
Und auf jeden Fall, so kann man auch viele soziale Phänomene beobachten, analysieren, erklären. Aber auf jeden Fall, das mit der Reaktion ist interessant, was du auch sagst, weil klar, es kommt immer dieser Vorwurf von wegen, ja, aber nicht alle und verallgemeinern nicht. Und das ist immer, gerade wenn man über Feminismus redet und über feministische Bewegungen, ist es so, also die Frage, die im Raum steht, ist, wieso ist man so genervt von dem? Wieso sind bestimmte Menschen, nicht mal Männer, aber bestimmte Menschen so genervt, dass sich Frauen zusammentun und irgendwelche Aktionen starten und sich stark machen gegenseitig und einfach so ein Symbol werden auch für andere politische Kämpfe? Und die Frage ist, wieso ist man so genervt, also auf sozialer Ebene, dass es so ein Phänomen so stark geworden ist. In Lateinamerika ist es im Moment klar, ganz klar und ganz aktuell, was mit den feministischen Bewegungen passiert in den verschiedenen Ländern, in Argentinien zum Beispiel im Moment, wo auch das Gesetz für Abtreibung diskutiert wird und so weiter und so fort. Das ist alles Stoff.
Da waren wir ja auch zusammen noch auf der Demo im Sommer gewesen, natürlich mit Maske und Abstand. Mhm. Das können wir nicht unbedingt für Beatrice von Storch war da auch am Start, ne? Auf der Abtreibungsgegner-Seite.
Genau, wir waren auf der Gegendemo, ne?
Wir waren auf jetzt, der Gegendemo gegen die
eine Frau, die sich jetzt stark macht und eine gute Position erhalten hat und wir unterstützen sie. Das war das Ziel von diesem Podcast. Punkt. Jetzt wisst ihr alle. Wir haben einfach über 100 Millionen Dinge
geredet. Das muss man jetzt nochmal klar sagen. Also wir waren auf der Gegendemo gegen die AbtreibungsgegnerInnen. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, das sind so drei Negationen.
Aber so war es halt. Da war eine Demo von Menschen, die gegen Abtreibung sind. Und wir waren auf der Gegendemo dazu.
Und die sind, und was ich ganz wichtig finde, hier muss ich jemanden reinbringen. Etwas, was für mich ganz einleuchtend war. Das sind nicht Menschen, die gegen Abtreibung sind. Das sind Menschen, die für Abtreibung sind, sondern nur dass die für illegalisierte Abtreibung sind. Die sind Menschen, die gegen Rechte sind, soziale Rechte, weil am Ende ist es sehr scheinheilig zu sagen, okay, die sind gegen Abtreibung, klar, im Sinne, niemand sollte abtreiben, das ist am Ende das Motto, was für sie wichtig ist, aber was sie am Ende machen, ist, dass sie einfach
selektieren, wer das darf.
Wer das darf, weil am Ende wird das weiter passieren. Da kommen verschiedene Kontexte auch in Frage, weil in Lateinamerika zum Beispiel und in fast der ganzen, auf der ganzen Welt ist es so, dass Abtreibung trotzdem passiert und da sterben Frauen daran, weil es nicht die Konditionen, nicht die richtigen Konditionen gibt und so weiter und so fort.
Es ist so ein bisschen dieses ewige, okay, wir wollen ein Problem bekämpfen und zwar, dass irgendwie abgetrieben wird und deshalb machen wir irgendwelche Verbote und das ist jetzt krass weit hergeholt, aber ich sehe da eine Parallele zur Debatte um Illegalisierung von bestimmten Drogen, so, weil man denkt halt, man kann dadurch Sachen verhindern, aber empirical evidence shows, es wird nicht weniger dadurch.
Genau.
Genauso wie mit Abtreibung. Die werden auch nicht weniger. Es wird einfach nur illegalisiert und bei Abtreibung, bei Drogen ist es eigentlich genauso schlimm, aber bei Abtreibung hast du halt auch diesen, ähnlich wie auch bei Drogen, schlimmen Faktor, der dann hinzukommt, dass Menschen körperlich schlimme Folgen dadurch erleiden, teilweise sterben.
Und nur, das kann man weniger verfolgen. Ja. Das ist einfach in den Rändern der Gesellschaft. Ja. Mit Rändern meine ich jetzt auch in den Silence. Das ist so die stille Seite, ne? Also man will das nicht sehen. Das ist alles, was dreckig ist. Es ist so, wie wenn Städte gesäubert werden vor großen Events in armen Ländern, wo alle...
Da ist halt Olympia und dann werden halt Favelas in Rio nochmal umgesiedelt.
Genau, das ist das Ding. Du willst einfach... Das Thema ist so unangenehm und das ist dir einfach nicht moralisch und was auch immer, weil du Abtreibung in diesem Fall oder was auch immer nicht geil findest und nicht richtig und nicht... Ja, einfach nicht
kämpfst
richtig.
Kämpfst nicht die Ursache, sondern du versuchst halt die Symptome unsichtbar zu machen.
Genau, das ist so, wie wenn man das Haus nur ganz oberflächlich putzt, weil man Besuch bekommt, aber man... Ja... Dann,
so wie ich das immer mache.
Ja, daran muss ich denken.
Und dann öffne ich meinen Schrank.
Ja, genau, genau. Mir geht's genauso, Frauke. aber auf jeden Fall ist es dann wichtig, weil das ist auch so ein Ding, was dann für andere Menschen in anderen Lebenssituationen, die natürlich mit strukturellen, ökonomischen Bedingungen zu tun haben, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, jetzt schmeiße ich einfach hier in ein Verb rein, betrifft, Punkt. Aber was wichtig daran ist, dass Feminismus nicht nur ein Gesprächsthema ist. Das ist nicht nur ein Ding mit dem, ich identifiziere mich als Feministin und deswegen habe ich diese Meinungen, sondern für andere Menschen ist das ein Lebensding, weil Frauen getötet werden, weil man prekarisiert ist und da ist Feminismus nicht nur so ein geiles T-Shirt. Ein
Lifestyle.
Das ist nur in ein T-Shirt, was man sich kauft. Das ist einfach ein Überlebenskampf. Und da ist man auch privilegiert.
Und umgekehrt ist halt auch nicht jede Person, die von die negative Folgen durch Sexismus erleidet, da hat nicht jede Person Bock drauf, aktivistisch zu sein. Mhm. Das heißt, die Personen, die feministisch aktiv sind, müssen sich halt auch ziemlich viel Scheiße reinfahren. Also ich irgendwie mit meinen nicht mal 500 Followern auf Instagram, was ich mir schon für eine Kacke anhören musste. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich wirklich irgendwie in der Öffentlichkeit stehen würde. Mhm. Und du musst dir halt einfach so stellvertretend für, nee, ich weiß gar nicht stellvertretend wofür, aber ich erhalte da teilweise so vorgefertigte Trollnachrichten, wo ich genau weiß, diese Personen haben gerade die Debatte, die auf meinem Profil oder die unter diesem Post abgeht, gar nicht verfolgt, sondern die machen da einfach so einen Standard-Hassspruch gegen, was sie halt über Feministinnen denken, lassen sie da halt ab und das wird, jetzt habe ich den Anfang auch des Satzes vergessen, aber ach genau, ich wollte
schmeiß einfach das mache ich immer, ne? Scheiße.
Essen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, dass wenn man sich halt dazu entscheidet, feministisch aktiv zu sein, dann ist das nix, was man macht, einfach weil man es einfach so geil findet, edgy und cool zu sein, weil man muss sich ziemlich viel Kacke dafür reinfahren. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn nicht jede weiblich gelesene Person ein Interesse daran hat, in diesen Aktivismus einzusteigen. Es wäre schön, das zu ermöglichen, und ich glaube, das ist auch wichtig, aber das darf man halt nicht den Personen vorwerfen, weil es natürlich auch nachvollziehbar ist, dass man möglicherweise erstens nicht im Diskurs drin steckt und zweitens möglicherweise auch die Kraft vielleicht gar nicht hat.
Die Zeit oft.
Die Zeit, ja. Genau, weil das hat ja auch was mit Kapazitäten zu tun.
Frauen haben eine doppelte Routine im Sinne, okay, du arbeitest, dann ist es oft so, dass du dich um die Kinder kümmerst und so weiter und so fort. Und ich meine, irgendwo muss man Zeit haben, um jetzt politisch aktiv zu werden. Und das hat natürlich nicht jeder.
Ja, und tatsächlich wirklich finde ich auch die mentale Energie, sich dieser ganzen Kacke zu stellen, die man sich dann, selbst wenn man, also da muss man gar nicht irgendwie, es gibt ja, dieser Spruch fällt ja immer, oder dieser Begriff, ja, du bist aber keine radikale Feministin, oder? Und dann denke ich mir so, was meinst du denn damit? Mhm. Ach Gott, das ist ein Thema, da können wir jetzt wirklich ausholen. Ich kann da tausend Sachen dazu sagen. Ich kann da auch so viel eigene Geschichten erzählen. Zum Thema Mansplainer, vielleicht nochmal to round that up. Also haben wir es ja angefangen. Warum rede ich jetzt eigentlich zwischendurch? Ja, wir sind einfach, ich bin einfach Polyglottin.
Frauke die Polyglottin. Frauke und die Polyglottinnen.
Wie heißt der Dingsbums und die Wikinger? Der kleine Hey Vicky und die Wikinger.
Ich folge nicht mehr.
Okay, egal. Auf jeden Fall war das wirklich sehr spannend jetzt so in Vorbereitung des Podcasts, wie viel männliche Unterstützung mir angeboten wurde. Also ich bin ja gerade im Online-Dating-Game wieder unterwegs und so viele Personen.
Sorry, ich mache ja Background-Geräusche.
Also Girl. Wow, warum habe ich das gerade gesagt? Maybe because of the Sekt. und es ist wirklich so, ich habe dann so ein bisschen erzählt, ja, ich mache halt so einen Podcast, und also da kamen wirklich aus allen Löchern kamen sie gekrochen, ja, ein Casual Mansplainer, das klingt gut, ich kann das auch gut, ich bin auch am Start. Also es haben sich so viele Leute angeboten. Ja, wirklich. Also und dann zusätzlich dazu, also ein paar Personen waren auch so, ja, aber verschreckst du damit nicht Leute, wo ich dann auch nochmal auf diese satirische Ebene, und dann so, ist alles vielleicht nicht so 100% to be taken literally, es ist auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint, aber ich musste auf jeden Fall ganz viel über dieses Thema sprechen. Und dann gab es halt auch noch so ein paar, die irgendwie mir Tipps gegeben haben, wie ich das umsetzen muss in der Vertonung, in der welche
Tipps, ne? Von wegen, ach so,
ja,
du
schon.
Kennst dich vielleicht nicht so aus. Dann, also ich gehe davon aus, dass du dich nicht auskennst, von daher sage ich dir, wie es läuft.
Und wo ich teilweise auch rausgehört habe, diese Personen haben sich vielleicht auch mit Podcasting gar nicht so viel beschäftigt wie ich oder hören vielleicht auch nicht so viele Podcasts. Und also es gab auch ein paar Personen, die mir auch hilfreiche Tipps gegeben haben. Wobei, ich muss gerade wirklich überlegen, ich sag das jetzt einfach so. Es gab auf jeden Fall Personen, die schon versucht haben, mir ernsthaft Tipps zu geben in, hey, wie könntest du diese Audioaufnahme oder so gestalten? Am Ende Also es hat mir alles am Ende nicht weitergeholfen. Ich musste es halt mir, also das war nett gemeint so. Und damit will ich ja auch irgendwie gar nicht sagen, es ist immer scheiße, wenn irgendwie ein Mann dir einen Tipp gibt. Aber man muss sich manchmal schon überlegen, ob man wirklich gerade was Wichtiges zu sagen hat. Weil teilweise nimmt das auch die Zeit von einer Person ein, die sich gerade eh schon wenig Zeit hat, die sich irgendwo einlesen will. Und dann muss man die ganze Zeit noch irgendwie Nachrichten beantworten, wo so, mach doch das nicht so, danke, ich... Das habe ich eigentlich schon abgearbeitet. So. Mhm. Ne, also das ist schon sehr, sehr spannend irgendwie. Da habe ich nochmal so einen interessanten Querschnitt. So, gerade was so Technikthemen und.
Und gerade Technik und Frauen, ne? Also wie. Egal, das ist jetzt ein Thema, was wir irgendwann wahrscheinlich vertiefen werden. Oder du. Aber ja. Feminismus halt, ne?
Ja.
Ein brennendes Thema.
Ein flammendes, it's flaming in my heart. Wow.
Okay.
Ich frage mich gerade, ob wir einfach Schluss machen sollen, weil wir haben tatsächlich, ich muss es jetzt sagen, wie es ist, wir haben einfach 800 Themen auf der Liste. Leute, wir haben hier noch Flüchtlingspolitik und Brand in Moria und dass es da ja jetzt ein neues Lager gibt, wo einfach auch alles scheiße ist. Ich hätte so gerne noch, und das schaffen wir auf gar keinen Fall, noch über das Männerwelten-Video von Joko und Klaas gesprochen und tatsächlich auch über zum Beispiel deine Arbeit auch in der Assemblea de Mujeres. Das sind 1000 Themen. Natürlich, was ist 2020 noch passiert? George Floyd wurde ermordet, nicht allerdings die einzige Person of Color, die durch Polizeigewalt gestorben ist in 2020. Ein riesiges Thema, dem wir, wenn wir das jetzt einfach kurz abhandeln, einfach nicht gerecht werden. Damit zusammenhängt natürlich auch Polizeigewalt in Deutschland. Das ist nämlich kein Thema, das immer nur woanders ist. Ne? Die Hölle sind nämlich nicht immer nur die anderen. Wir hatten Wahlen in Thüringen beispielsweise. Da ist auch nochmal, ne? Ihr erinnert euch an Kemmerich und mit Stimmen der AfD.
Heftig.
Auch ein Thema, aber es waren auch nicht nur in Thüringen Wahlen. Es gab auch Wahlen in, ich meine, Bolivien.
In Bolivien, es gab einen Putsch letztes Jahr. Und ich habe jetzt eine Pause gemacht, weil ich so, letztes Jahr sind wir jetzt schon 2021 und ich habe es nicht gemerkt. Es ist immer, kennt ihr das? Es ist immer dieses Limbo am Ende des Jahres von wegen, okay.
Total, was ist jetzt schon? Ja, ja.
So eine, von wegen, okay, ist das letztes Jahr?
Für mich ist schon 21.
Witze. Und das sind immer diese blöden Witze von, wir haben uns seit letztem Jahr nicht gesehen.
Oh Gott, ja.
Und das so, ja, genau, habe ich so, ja, seit Jahren gehört. Aber auf jeden Fall, es gab einen Putsch in Bolivien letztes Jahr und dieses Jahr gab es Wahlen und ja, nicht nur dort, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Auf jeden Fall, unsere Themenliste war so ewig lang.
Total.
Und wir wussten eigentlich, okay, wir müssen das runterbrechen und strukturieren, aber uns war es auch wichtig, einfach so ein bisschen Mischmasch zu machen, weil dieses Jahr sowieso sehr durcheinander war.
Und dieser Podcast und steht wirklich einfach Kunst. Der könnte nicht mehr für dieses Jahr stehen, so chaotisch wie
er ist. Der Zeitgeist, man kann nicht. Okay, jetzt habe ich so einen Moment.
Du hast einen Moment.
Revelation.
Ja, die Offenbarung.
Das ist so, dieses Jahr ist einfach...
Tomb Raider spielen, wow, okay, ich könnte jetzt nochmal über Final Fantasy und Gaming und nee. Ja, bitte, das hast du für eine Offenbarung.
Der Zeitgeist des Jahres ist einfach Unplanbarkeit und
man kann jetzt wenig planen,
Pläne ändern sich super schnell und kurzfristig, gerade... Frauke wäre im Saarland zu Weihnachten, ich wäre in Ecuador, wir sitzen da und machen diesen Podcast, weil es Corona halt und man muss einfach auch manchmal mit der Ungewissheit leben und so improvisieren. Ne? Man kann nicht alles perfekt planen. Natürlich kann man einen Podcast ein bisschen mehr strukturieren. Aber wir dachten uns eigentlich, dass es cool wäre, auch das
euch einfach mal an unserem Chaos in unserem Kopf teilhaben zu lassen.
Genau, weil sonst ist es immer diese fiktive und diese künstliche Ordnung, die herrscht. Und ich denke, das ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber diese fiktive Ordnung und Perfektion, die zum Beispiel auch in Deutschland herrscht und in vielen Teilen
der
Welt.
Stimmt, das hattest du im Vorgespräch schon mal angesprochen.
Ja, und aber unten gibt es viel Scheiß. Also unter der Oberfläche findet man so Dinge, die am, wie sagt man, die so brennen, ne? Ja. Themen, die plötzlich ganz schnell explodieren und man merkt, da war, darunter gab's viel, was nicht öffentlich, klar geworden war. Und jetzt ist das sehr abstrakt, aber das kann man mit allen Dingen verbinden. Das kann man jetzt mit Feminismus verbinden.
Meinst du mit nicht klar geworden? Ich
meine nicht klar geworden, weil die so versteckt waren, dass man nicht gewusst hat, dass die so eine wichtige Rolle spielen. Und ich meine jetzt zum Beispiel, wo wir über Gewalt geredet haben und über, also Gewalt gegen Frauen in diesem Fall, aber auch wir haben Hanau am Anfang vor.
Das müssen wir gleich nochmal kurz abschließen, weil wir das einfach, das ist schon wichtig.
Wir haben darüber geredet und jetzt hast du über Polizeigewalt auch geredet und gemeint, wir wollten auch über diese Studie, die nicht passiert.
Das Witzige ist ja, die Studie, es soll ja eine Studie geben. Ich habe es mir hier nochmal rausgesucht. Aber es soll halt zwei getrennte Studien geben. Also eine Studie soll, und das ist ja irgendwie so der Gag der Sache, Polizei, also zu Alltag und Gewalt gegen Polizei soll die Studie sein. Und dann eine gesamtgesellschaftliche Studie zu Rassismus. Das ist jetzt Stand Ende
Alltag
Oktober. Also die geplanten Studien, das ist jetzt hier Quelle, ist die Tagesschau, eine gesamtgesellschaftliche Studie zu Rassismus und eine Polizeistudie zu Einstellungsmotivation, Alltag und Gewalt gegen Polizei. Das ist schon ein Gag in sich.
Ja,
sorry.
Mega. Und vor allem,
warum dann nichts? Also nee, okay. Nee, Belen, wir können es nicht machen. Es geht einfach nicht. Wir schaffen es nicht, weil ich könnte darüber jetzt 20 Minuten und du wahrscheinlich auch.
Ja, dann ist das so der längste. Das ist es. Das ist der längste Podcast
Deutschlands. Jetzt haben wir unseren der Welt. Deutschlands, come on.
Nein, das Ding ist also Deutschland und dann der, weißt der du, Welt. Die Verbindung, die
Deutschlands
man macht,
und der Welt.
Ja, das ist dann blöd. Aber auf jeden Fall, ja.
Das habe ich gerade nicht verstanden. Was ist blöd?
Die Verbindung, weil ich gesagt habe, der Welt und dann Deutschland. Der Welt und der und
das sagt man doch immer in the Tagesschau oder so.
Was genau?
Die Nachrichten aus Deutschland und der Welt oder im Radio oder so. Und wir sind halt jetzt der längste Podcast Deutschlands und der Welt.
Da kann es gefährliche Assoziationen geben, was die Rolle Deutschlands in der Welt ist.
Ach so, ja, okay, das stimmt natürlich, wenn man das so verstanden hat.
Zu weit gedacht. Ja, das ist mit diesen zwei Berichten, da nur mit dieser Entwicklung kann man schon vieles aus der deutschen Gesellschaft und allgemein aus dem politischen Spektrum erklären, so wie überhaupt Extreme, also wie man immer versucht, ein Gleichgewicht zu finden und was die Rolle der Mitte ist. Das ist jetzt vielleicht
diese Mitte, wer ist das überhaupt, ne?
Wie hat's angefangen? Es soll eine Studie geben, um zu schauen, ob es in der Polizei rassistische Strukturen gibt, die jetzt gefährlich sind. Und dann ist das finde ich Hammer. Und dann ist die Lösung, zwei Studien zu machen. Eins über Rassismus allgemein und dann über Gewalt gegen die Polizei. Weil so hat man beide Seiten und dann ist man sozusagen neutral irgendwo.
Ja,
ne?
Genau, diese künstliche Erzeugung von Neutralität und auch diese Vorstellung von, ach man, ja, also rechte Gewalt ist ja schlimm, aber linke ja auch. Oh, wir Sisters!
Sexsisters! Kann man sehr falsch verstehen, ne? Ich wollte nur noch was dazu sagen, weil ich davor gesagt habe, dass es eine Oberfläche gibt und dann vieles, was drunter ist und was dann plötzlich klar gemacht wird. Und was ich meinte ist, dass es einfach Themen gibt und gerade das ist auch Teil davon, ne? Was man unter Gewalt versteht, wo die Gewalt anfängt und wo sie endet oder so, also was sind die schlimmsten Konsequenzen von Gewalt und von welcher Art von Gewalt. Und das ist das Ding und deswegen habe ich auch in dem Teil mit Philipp gesagt, dass wir in beschleunigten Zeiten reden, weil es Momente gibt, wo vieles plötzlich explodiert, ne? Und dann sucht man in der politischen Analyse, in den täglichen Gesprächen, die man mit der Familie hat, mit Freundinnen und so weiter und so fort, sucht man nach Erklärungen. Von, ja, wie, wieso? Und das ist auch mit Trump so gewesen. Ja, hä, wie konnte er gewinnen?
Trump konnte gewinnen, weil Alice Hastas ein Buch geschrieben hat.
Bei wer, was?
Wusstest du das noch nicht?
Nee.
Ich muss das kurz, sorry, Willen, ich muss das kurz kontextualisieren, weil sonst denken Leute, das habe ich ernst gemeint. Also in seinem Dieter Nuhr, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein deutscher Comedian, eine wirklich sehr unangenehme Person, hat in einem Auftritt, also er hat immer so Auftritte, da macht er sich über Greta Thunberg lustig, bla bla bla, so ein richtiger, wirklich Boomer-Boy at its best. Und er hat halt in einer Folge, hat er erzählt, dass er am Flughafen ein Buch gesehen hat, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. So hat er das dann irgendwie so zitiert. Und dann hat er sich halt so, das ist halt dieses Buch von Alice Hastas, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und er hat dieses Buch komplett aus dem Kontext raus kritisiert, hat offensichtlich nur das Cover gesehen. Ihm war, das ist in diesem Beitrag, in diesem satirischen, in Anführungsstriche, Beitrag klar geworden. Er hat in das Buch nicht reingeschaut. Er weiß nicht mal, wer Alice Hastas ist, obviously, weil er dachte scheinbar, sie sei eine amerikanische Autorin, wegen Alice wahrscheinlich, was auch immer. Und ja, ne, da kommt dann auch mal noch die Frage dazu, warum sind irgendwie alle Personen, die irgendwie People of Color sind, warum denkt er gleich, das sei eine amerikanische Person, also sei keine deutsche Person so rum, obwohl es ja einen deutschen Titel hat, in deutscher Sprache. Weil dann sagte er nämlich, ist übrigens in den USA ein Renner, das Buch. Und Fun Fact, das Buch gibt es nur auch auf Deutsch. Okay. Das hat Alice öfter mal auch in ihrem Instagram-Kanal erzählt. Ja, das ist in so Fragerunden zum Beispiel, wenn Leute gefragt haben, kommt dein Buch vielleicht auch auf Englisch raus? Da meinte sie halt, ja, es gibt momentan einfach nicht so die Nachfrage, weil es gibt im englischen Sprachraum auch schon Bücher, die so ein bisschen so ähnlich sind. Und dafür das Buch jetzt auf Englisch zu übersetzen, sind dann die Themen, die ich bespreche, tatsächlich zu sehr auf Deutschland gemünzt, weil sie halt ihr Aufwachsen in Köln und so beschreibt und dieser, ich muss mich gerade selber zensieren, ey, dieser fucking Dieter Nuhr, nee, ich kann mich nicht selber zensieren, Dieter Nuhr geht mir wirklich einfach so auf den Zeiger, weil er einfach sie unbekannterweise einfach so richtig, das ist schon eine Art von Mobbing. Er hat dann gesagt, sie sei eine arrogante Linke. Und ich habe komplett den Faden verloren, warum ich dieses Thema gerade aufgemacht habe.
Weil, ei, Frauke, da bin
Sweet
ich auch
Jesus.
Sweet Jesus ist gerade geboren.
Okay, ja, da ich glaube, das war Jigs on Politics. Zwei Stunden haben wir auch gleich.
Ja, weil ihr einfach nicht
Du hast, ich habe dich halt so unterbrochen, weil und du hast irgendwie gesagt, ah genau, Trump, okay. Okay, du hast gesagt, Trump wird gewählt und dann habe ich halt gesagt, weil das hat Dieter Nuhr dann nämlich gesagt und jetzt mache ich den Bogen. Dieter Nuhr sagte dann, solche Bücher sind der Grund, warum Trump gewählt wurde. Ende des Exkurses.
Aber genau, vielleicht schließe ich diesen großen, interessanten Bogen. Und zwar, was ich meinte, und deswegen habe ich nur Trump als Stichwort in die Runde geworfen, ist, dass es Momente der sehr beschleunigte Momente gibt, wo man noch hinterher ist mit den Erklärungen, weil vieles noch unverständlich ist und weil man noch nicht genau weiß, was die Konsequenzen sind von bestimmten sozialen so auf nee, von bestimmten sozialen so Mobilisierungen und Themen, die gerade so sehr verschiedene so Brennpunkte erzeugen. Und das sind, glaube ich, Momente der Grauzone, so wie das Ende des Jahres. Weil das sind diese Grauzonen, wo man noch nicht genau weiß, was sich entwickelt. Zum Beispiel jetzt, wo wir über Neurechten davor geredet haben. Und jetzt, klar, mit Trump und ob er überhaupt dann wie ein kleines Kind aus dem Weißen Haus rausgeht oder nicht.
Übrigens auch ein Thema, was natürlich auch 2020 passiert ist. Trump wurde abgewählt.
Genau.
Muss ich jetzt mal so einen peinlichen Sound leider dazu machen.
Genau. Wir brauchen viele Sounds, weil einfach, keine Ahnung, wir brauchen Sounds, Punkt.
Auch gerade nach drei Gläsern Sekt auch, also...
Das stimmt. Auf jeden Fall. In einem Jahr, wo so viel einfach passiert ist, ist es so, dass wir jetzt 40 Minuten über alles Mögliche reden, weil alles mit allem verbunden
ist. Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Es ist alles mit allem verbunden und so sind nämlich auch, wir sind ja eben schon so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen ja, Corona, neue Rechte, dann ging es plötzlich um Brasilien und man hat dann natürlich so diesen Impuls zu denken, wow, okay, das sind irgendwie so viele Themen, die da jetzt irgendwie parallel angeschnitten werden. Und ich verstehe diese Frustration dahinter, weil that's the world. Das ist tatsächlich das. Diese Frustration erleidet man halt als Sozialwissenschaftlerin quasi den ganzen Tag. Weil man halt diese...
Wie das klingt.
Ich habe dir gerade nicht zugehört. Ja.
Ich wollte Cheers.
Ach so, Cheers.
Aber ein Cheers.
Aber dann trotzdem noch ein Cheers. Also, ja, ich wollte gerade so eine flammende Laudatio für Sozialwissenschaftlerinnen halten. Genau, aber man kann auch einfach sagen, deshalb trinken sie einfach. Ja, weil man fängt halt ein Thema an und man stellt halt fest, das hängt halt damit zusammen. Und das stresst mich auch so ein bisschen daran, wenn Menschen halt versuchen, einfache Lösungen zu finden zu, wow, jetzt könnten wir noch mit Veganismus anfangen.
Oh nein.
Weil die Leute wollen halt immer so einfache Lösungen. Ach man, ja, man weiß ja gar nicht mehr, was man essen darf. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wem ich jetzt irgendwie in den Arsch greifen darf und genau, wem nicht. Genau. Ja, sorry, aber so ist leider das Leben. Das ist von immer wieder sich erneuernden Entscheidungen und auch von lebenslangem Lernen im besten Fall geprägt. Man kann halt nicht einmal eine Lösung für ein Thema finden und genau. Die ist für immer gültig.
Das ist einfach so viel Weisheit.
So Weisheit viel Weisheit.
Mit S. Nicht mit S.
Ja, genau. ja, und so hängt halt eben auch alles, was wir halt gerade besprochen haben mit Corona, mit der neuen Rechten in Brasilien. So hängt halt auch das hängt halt eben auch mit diesen Rassismus-Themen, die wir jetzt sowohl in der Polizeistudie, die nicht stattfinden soll, oder zumindest nicht in der Form, dass sie wirklich aussagekräftig über die rassistischen Strukturen in der Polizei wäre, stattfinden soll. So hängt es mit Black Lives Matter zusammen und da kommen wir halt auch wieder dahin zurück, was wir eingangs besprochen hatten, und zwar die rassistischen Morde in Hanau. Und da sind wir so ein bisschen abrupt unterbrochen worden und das hatte dann irgendwie plötzlich so ein ungewollt humoristischen Touch bekommen, der absolut unangebracht bei so einem Thema ist, weil es da gerade geklingelt hatte. Und das fanden wir wichtig, jetzt nochmal ernsthaft damit abzuschließen. Du hast hier, glaube ich, ein paar Sachen irgendwie dazu aufgeschrieben. Wir haben eben gerade, bevor wir aus der Pause rausgekommen sind, nochmal das Video von der Mama von Ferhat Unvar, einer der Ermordeten von Hanau, angeschaut. Und ja, vielleicht willst du das.
Ja, genau. Wir haben uns das Video angeschaut, weil wir es auch wichtig fanden, um uns wieder sozusagen einzustimmen in der
Die Ernsthaftigkeit des Themas auch so ein bisschen.
Ernsthaftigkeit. Genau. Wir haben uns das Video angeschaut, weil wir es wichtig fanden, die Stimme auch von der Mutter in diesem Fall zu hören, von einer der Familienangehörigen von den Menschen, die ermordet wurden.
Dass es halt eben auch nicht nur so Zahlen sind von, ja, da genau. Wurden so und so viele Menschen rassistisch ermordet, sondern da stehen halt
Leben dahinter. Ja. Und deswegen war die Kampagne danach mit dem Hashtag Say Their Names wichtig, damit man sich vor Augen
führt,
genau. Wir haben uns das Video angeschaut, um zu hören, was der Kampf ist von den Menschen aus den Familien von diesen Jugendlichen, von diesen Menschen, die ermordet wurden. Und es ist sehr krass, weil am Ende ist so ein bisschen das Fazit, dass man Erinnerung, Gerechtigkeit und Konsequenzen möchte. Und sie hat sehr oft betont und wiederholt, dass der Kampf weitergeht, und das fand ich sehr, sehr stark von ihr, auch in einer solchen Situation, wo man ein Kind total ungerecht verloren hat. Ich fand sehr stark, wie sie sehr klar das was die...
So total abgeklärt hat sie halt gesprochen. Du hast halt so gemerkt, okay, die hält diese Rede nicht zum ersten Mal, obwohl einfach ihr Kind gestorben ist, bringt die halt irgendwie die Kraft auch so strukturierter als mir, ja, über so ein Thema zu sprechen.
Und was wichtig ist, ist, dass solche Taten nicht wieder passieren könnten. Das ist einfach dieses nie wieder.
Nicht wieder passieren dürfen, können halt leider schon.
Ja, genau.
So muss man es vielleicht formulieren. Ja.
Das stimmt. Mhm. Und sie hat erzählt, wie das ist und was sehr am Ende sehr berührend ist und sehr stark ist, dass sie gemeint hat, wir müssen weiterkämpfen, nicht nur jetzt die Eltern und die Angehörige, die sich zusammengetan haben, um wirklich Gerechtigkeit zu bekommen, sondern als Gesellschaft, weil es nicht sein kann, dass Menschen aus rassistischen Gründen ermordet werden. Und deswegen hat sie auch sehr oft betont, dass der Kampf für unsere Rechte, für die Rechte von Menschen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, ist und dass der Kampf wichtig ist, um ja, damit Kinder nicht Angst haben müssen, ja, in eine Shisha-Bar zu gehen, die ja Orte sind, die stigmatisiert sind, ja, als Orte, wo sich nur Ausländer treffen und irgendwelche Gewalttaten
machen,
planen. Und ja, das sieht man jeden Tag in der Zeitung, wenn diese Blaulichter der Polizei dann in Neukölln sozusagen,
ja, so super selektiv,
so abgebildet werden, als wären Ausländer immer Täter von irgendwelchen deliktiven Dinge, die sie zusammenplanen. Und natürlich ist da die Figur des ausländischen Mannes wichtig, von wegen, okay, Menschen mit diesen komischen Nachnamen und Namen, die man sich nicht merken kann, mhm, weil sie einfach komische...
Deshalb umso wichtiger, say their names.
Genau. Und say their names richtig. Und das ist dann auch einfach ein Ding, was sie gesagt hat. Und sie hat auch gemeint, das ist schwierig, das ist sehr schmerzhaft, aber das schaffen wir. Und das ist, ja, das schaffen wir von ihr in diesem Fall, ist sehr, sehr bewegend und sehr stark, weil es Menschen sind, die aus der Wut und aus dem Schmerz dann was für andere auf die Beine stellen wollen und, ja, diesen Weg angehen wollen von diesem Kampf gegen rassistischen, ja, einfach gegen Rassismus allgemein und gegen eine Exklusion gegenüber Mitmenschen, die im gleichen Land wohnen, aber immer als Ausländer gesehen werden, obwohl sie hier geboren sind, obwohl, ja, sie
einen deutschen Pass
haben. Das hat sie auch gesagt. Ja, egal, ob ich einen deutschen Pass habe oder nicht, ich bin Ausländerin und das hat sie gemeint.
Nicht, weil sie sich so identifiziert, sondern das ist halt einfach diese Zuschreibung, genau, die ihr halt gegeben wird.
Und sie hat gemeint, die Kinder, sie hat immer zu ihren Kindern gesagt,
das fand ich super krass, ja.
Du musst dich doppelt so viel anstrengen, weil du einfach Ausländer bist. Und egal was, du musst dich doppelt
und
so
viel... Und das finde ich super wichtig, auch dass du es nochmal ansprichst, weil das wird ja umgekehrt von dieser anderen, so die All Lives Matter-Fraktion und so gesagt, ja, warum sollen denn jetzt irgendwie Schwarze oder Frauen oder you name it, denn Vorteile erhalten? Mhm. Das ist ja eigentlich voll sexistisch, rassistisch, weil, mhm, eigentlich sollen doch alle die gleichen Chancen haben. Ja, wenn du halt aber Ungleiches gleich behandelst, dann bleibt ja die Ungleichheit erhalten. Und sie hat ja eigentlich genau dieses Gegenteil betont, dass sie halt ihren, ja, Kindern halt immer gesagt hat, das ist vielleicht unfair, aber ihr müsst euch einfach mehr anstrengen, weil ihr werdet nicht die gleiche Behandlung erfahren. Mhm. Das heißt, diese ganzen Pseudo-Argumente mit, ah ja, haben jetzt die Leute irgendwie Vorteile, weil sie schwarz sind? Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil.
Ja, und vor allem, das sind auch historische Nachteile, wenn man über Schwarze, zum Beispiel in den USA, in Lateinamerika redet, kann man dann über Versklavung reden und wie historische die historische Geschichte, ob das Sinn macht, ne?
Ja,
die Geschichte eine Rolle spielt und wie diese strukturellen Nachteile, worüber wir die ganze Zeit reden, auch einfach...
Das ploppt ja nicht einfach so auf und ist dann so, sondern, genau, das entsteht ja auf
und
eine bestimmte Art und Weise.
Wenn einige ja, Public Policy oder Aufklärungsbedarf oder Suche nach Gerechtigkeit als, ja, die Suche nach Vorteilen gesehen wird, ist das eine ganz verzerrte Herangehensweise, um überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt. Und deswegen war es uns auch wichtig, gerade dieses Video von dieser super starken Frau,
das verlinken wir auch nochmal,
genau, zu schauen, weil sie einfach alles auf den Punkt gebracht hat, was los war, wieso es passiert ist und wie es weitergehen kann. Und da hat man auch die Seite der Hoffnung, ne? Und das ist total inspirierend, finde ich, weil das sind gerade die Menschen, die von denen man eigentlich erwarten könnte oder von denen man...
Dass sie halt super frustriert sind und halt nur am Ranten sind, aber de facto rante ich eigentlich gerade die ganze Zeit und sie ist halt so voll gefasst gewesen und hat halt so das richtig klar runterbrechen können.
Genau, diese Klarheit ist einfach total inspirierend, ja, finde ich.
Total.
Das ist okay. Der ist was passiert, was dir nicht passieren sollte. Also ich meine, das sind Menschen, die heute, das waren ganz junge Menschen, die das Leben vor...
Fast alle, glaube ich. Ich fand, die waren alle super jung.
Ja, vor ihnen hatten. Und jetzt redet die Mutter und weiß, mein Kind wird nie wieder kommen, was schon an sich total traurig ist. Aber sie weiß, wie es weitergehen soll und sie weiß, wie sie sich anstrengen soll, um...
Sie gibt halt an der Stelle nicht auf, sondern
genau,
denkt, okay, das soll
Kampf
halt niemand anderem passieren.
Zu anzugehen. Und das ist einfach sehr, sehr stark. Und deswegen ist das auch wichtig. Gerade finde ich das Motto, was dann auch die Migrantifa in Berlin und allgemein in Deutschland benutzt hat, von wegen kein Vergeben und kein Vergessen, ist wichtig, weil es geht darum, ne? Man muss sich damit auseinandersetzen.
Ja, aber genau, es wird sich nicht im öffentlichen Diskurs so damit auseinandergesetzt. Stattdessen wird halt darüber gesprochen, da habe ich letztens nochmal so diese Schlagzeilen oder diese ganz üblichen Sprüche in... Wir sind wirklich schon lange hier am, wir dürfen jetzt mal zwischendurch was essen. Diese Sprüche, die man dann halt so in den Nachrichten hört, in Bezug auf den terroristischen Anschlag in Wien, wurde dann gesagt, der islamistisch-terroristische Anschlag in Wien hätte verhindert werden können. Und ich höre das so und denke mir, wie oft haben wir das schon gehört? Hier, Breitscheidplatz und so. Und denke mir, wann sagt denn mal jemand, der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau oder in Halle hätte verhindert werden können? Warum sagt das niemand? Weil das ist so, ach was, das hätte verhindert werden können. So ja, genauso wie die rassistischen Angriffe auch. Und ne, damit will ich auf gar keinen Fall irgendwie relativieren, welche Menschen da in Wien gestorben sind und ermordet wurden oder irgendwie mich für islamistischen Terror aussprechen. Es geht einfach um diese selektive Wahrnehmung, was Probleme in unserer Gesellschaft sind und dass angeblich Terrorismus ein größeres Problem sei als Rassismus. Ja, zumindest so wie es Gatekeeper-mäßig in den Medien, wie die Schwerpunkte da gesetzt werden.
Genau, und deswegen dachten wir, dass es wichtig war, über das Attentat in Hanau einfach nochmal so ein bisschen
so
mehr in Ruhe zu reden. Klar kann man darüber noch viel sagen, aber wichtig ist es, dass es sichtbar wird, auch wie auch die eigenen migrantischen Communities solche Themen aufarbeiten und wie jetzt gerade diese Familienangehörige sich als Lebensmotto gesetzt haben, dass sowas nie wieder passieren kann. Und das ist nur ihre, das ist natürlich, und das ist auch das Wichtige daran, das ist nicht nur ihre Aufgabe.
Genau.
Das ist auf keinen Fall.
Es ist nicht nur Aufgabe von den Betroffenen, sondern es muss irgendwie halt auch von Personen, die in Deutschland nicht von Rassismus betroffen sind, also ja, von Weißen halt, also so wie ich es halt auch bin. Das muss auch eine Reflexion da irgendwie passieren können. Und es ist auf der einen Seite ist es natürlich auch ein schmaler Grat, ne, weil es ist dann, das vor allen Dingen im Zuge von Black Lives Matter hat man halt auch so beobachten können, plötzlich gab es halt Leute, die sich davor nicht damit beschäftigt haben, die dann so, Blackout Tuesday und bla bla bla, so ich poste eine schwarze Kachel auf Instagram und dann ist mein Aktivismus irgendwie weg und so. Ne? Das ist irgendwie ein schmaler Grat. Aber an allererster Stelle steht halt, finde ich, wirklich mal seine eigenen fucking Privilegien zu reflektieren und das Thema sich mit Rassismus auseinandersetzen, das für Weiße einfach selektiv ist, weil wenn eine weiße Person sagt, ich möchte mich mit Rassismus jetzt nicht beschäftigen, weil das ist so schwer und so hart, Okay, aber du hast halt diese Möglichkeit, das zu sagen. Und damit steht und fällt halt alles, ne?
Ja, und dann dein Leben, also so das nackte Leben wird davon nicht bedroht. Ich meine, diese Menschen, die an einem normalen Abend zu einer normalen Shisha-Bar gehen wollten, und jetzt können wir auch das mit der Shisha-Bar lassen, das sind einfach Menschen, die in eine Bar Menschen getroffen
haben.
Das
ist vielleicht ganz gut,
Aber das ist auch das Ding. Klar, Shisha-Bar, da hat man plötzlich, da hat man sofort Assoziationen, was für Menschen da sitzen, wie gefährlich das ist dann vielleicht für Frauen, weil das nur männerdominierte Bars als solche
gesehen werden. Das ist halt nochmal ein anderes Thema, ist ja auch Intersektionalität.
Und, klar.
Wobei, okay, nee, das muss ich jetzt kurz richtig stellen. Das klingt jetzt gerade so, als wären migrantische Männer eine große Gefahr für Frauen. Und das stimmt so halt einfach nicht. Also deutsche Männer müssen überhaupt nicht immer versuchen, das auf Migration zu schieben, dass Frauen in Deutschland scheiße behandelt werden teilweise. Das ist no. Du hast so einfach nur in rechte Strukturen zu gucken. Da kann ich auch noch mal ein paar Dokus dazu verlinken von, ich glaube, Leroy Will's Wissen hat so Aussteiger interviewt dazu, die auch noch mal betont haben, jo, die Gefahr für Frauen in Deutschland ist, ich meine, er kann jetzt nicht sprechen für migrantische Communities, aber er hat zumindest von seiner Community, der er angehört hat, gesprochen und da werden Frauen überhaupt nicht wertgeschätzt.
Und genau, das, was wichtig ist, wie du gesagt hast, ist einfach nicht nur als Reflexion, klar, auf deiner Seite sehr viel, dass man sich selbst auch schwierige Fragen stellt. Einfach so, weil das Teil des Lebens ist. Und gerade wenn du sagst, also wenn man nicht direkt davon betroffen ist, muss man einfach drüber reflektieren. Aber nicht nur Reflexion reicht nicht. Aktion muss folgen.
Und das ist das, genau, was passiert. Das ist quasi der Einstieg.
Das war auch ein Teil der Debatte in den USA. Wie kann man, weil die Idee der Hilfe ist da auch dabei.
Das bekannte Allyship-Wort.
Genau, wer ist ein Ally? Mhm. Was kann die Rolle sein von Menschen, die jetzt nicht migrantisch sind oder die nicht dazu gehören oder sich, was auch immer, sich noch nie wirklich damit beschäftigt haben? Und da hat man plötzlich dieses Bedürfnis, was machen zu wollen. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, was das Ziel ist. Ist das Ziel, das eigene...
Selber so eine Vogue-Community sein zu wollen, so, oh, ich bin voll wach, ich hab's voll gecheckt, genau, und ich bin jetzt auf Instagram aktiv, oder spende ich halt auch einfach mal an beispielsweise bei der Ermordung von Breonna Taylor, da gibt's ja auch, fällt gerade die Organisation nicht ein, an die man spenden kann, das verlinke ich dann halt auch nochmal, dass man da halt wirklich, da gibt's ja vor Ort, wo diese Morde passiert sind, gibt es ja Aktivisten, die brauchen halt Unterstützung, um einfach in ihren Recherchen, um einfach Gerechtigkeit für diese Ermordeten zu erzielen. Die brauchen halt auch einfach finanzielle Unterstützung dazu, weil das ist halt Arbeit, die die leisten.
Und klar, und das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sich auch selber zu überlegen, ja, was muss man alles gesellschaftlich ändern, damit sowas nicht passiert. Ja. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen gemacht werden kann.
Genau.
Das sind Prozesse, aber wir haben Zeit.
Ja, ich finde, du hast es jetzt ganz gut abgeschlossen. Wir haben einmal diese Short-Term-Dinge, die man machen muss, Spenden, Bewusstseinsbildung, aber wir sind halt auch langfristig dazu angehalten, unsere gesellschaftlichen Strukturen zu hinterfragen und halt auch dazu beizutragen, dass sich da was ändert. Und ja, jetzt könnten wir noch lange Vorträge, nee, ehrlich gesagt könnten wir das nicht. Ich habe jetzt hier noch Brexit Confusion stehen und darüber könnte ich aber auch keinen langen Vortrag halten, because all I know is, dass ist einfach verwirrend. Auf jeden Fall ist jetzt Brexit Confusion, ich verlinke euch einfach einen Wikipedia-Artikel, auf jeden Fall ist jetzt kurz vor Weihnachten, da wurde jetzt ein Deal geschlossen, es geht um Fisch und es ist aber immer noch, und deshalb bin ich bei Brexit einfach raus, weil ich dachte, jetzt wäre wirklich Ende, aber die Scheiße muss immer noch im Parlament ratifiziert werden und I'm out. Ich check's einfach nicht mehr. Das ist ein Thema. Natürlich sind auch, ne, Jemen ist immer noch krasse humanitäre Krise am Start. Es gibt Probleme in Äthiopien, im Libanon. Es ist, ja, wir haben hier eine selektive Auswahl getroffen. Das ist einfach so, die sich an unserer Expertise und natürlich auf eine Art auch an unserem Interesse
Expertise ist vielleicht zu viel gesagt. Wir reden hier in Kreisen.
Ja, aber ich meine, ich könnte jetzt halt einfach nicht über, zumindest habe ich da mehr Expertise in Feminismus, als ich das jetzt in der europäischen Außenpolitik hätte. Und ja, ich würde sagen, let's make a wrap. Ja, ich hoffe, ihr sitzt hier, habt einen schönen 31.12. Nachmittag mit uns verbracht. Das hätten wir euch vielleicht zu Beginn sagen sollen, aber ich hoffe, ihr habt so wie wir Sekt dazu getrunken. Und danke auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugehört habt und uns durch diese emotionale Achterbahn der politischen Landschaft in Deutschland und der Welt 2020 begleitet habt. Die nächste Folge Chicks on Politics, das hier war ja die große Pilotfolge. Die nächsten Folgen werden dann auch kürzer. Die nächste Folge Chicks on Politics wird es Ende Januar geben. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Und ansonsten natürlich Chicks on Politics auf Instagram oder Twitter folgen.
Emotionale Achterbahn, das habe ich mir jetzt auch notiert, weil das einfach für mich ein Fazit des Jahres ist. Emotionale Achterbahn, das ist es. Mehr kann man nicht dazu sagen und das ist ein geiles Schlusswort.
Life is a Rollercoaster, letztes Quote Ron Keating.
Ich könnte jetzt die Ausländerquote-Karte spielen und sagen etwas auf Spanisch, vielleicht am Ende, so wie das Ende jetzt ist. Und dann Feliz Año.